Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich habe für mich persönlich die heutige Abendpredigt überschrieben mit dem Satz, wenn Gott in unser Versagen kommt. Wenn Gott in unser Versagen kommt. Und zum Einstieg möchte ich eine Geschichte nacherzählen, die wahrscheinlich sehr viele von uns kennen. Wahrscheinlich nicht alle, aber sehr viele. Es geht um einen Tiefpunkt im Leben des zweiten Königs Israel, David. Und diese Geschichte wird uns vermittelt, das ist nicht der Predigttext, es ist nur der Einstieg im 2. Samuel-Buch, 2 Kapitel, Kapitel 11 bis 12. Ich werde ein paar Sachen einfach nacherzählen, auch wenn ihr sie kennt. Es geht um die Situation, David hat sein Volk in den Krieg geschickt und er sitzt zu Hause und ruht sich aus. Und weil er gerade nichts zu tun hatte, hat er sich gedacht, ich gehe jetzt auf die Dachterrasse. Und dann sieht er eine hübsche Frau. Man könnte sagen, er verliebt sich in sie auf den ersten Blick. Und er bekommt diese Frau nicht mehr aus seinem Kopf. Und dann denkt er sich, ja, wer bin ich denn? Ich bin doch König. Ich stehe doch über den Dingen. Ich kann doch eigentlich machen, was ich möchte. Ich bin doch zumindest in meinem Land der Mächtigste. Und somit gerät David in eine Versuchungssituation. So nennt das die Bibel, wenn wir in der Gefahr stehen, Gebote Gottes zu übertreten, zu sündigen. Also Sünde heißt in der Bibel, Gebote Gottes zu übertreten und damit auch gegen Gott selbst auf der Ebene der Beziehung zu rebellieren. Und es ist ganz normal, dass auch ein Kind Gottes in solche Versuchungssituationen hineinkommt. Jakobus schreibt sogar in seinem Brief, freut euch, wenn ihr in Versuchung geratet. Das bringt uns manchmal ein bisschen durcheinander. Ja, das Wort, das wir mit Versuchung übersetzen, kann man auch mit Prüfung übersetzen oder auch mit Anfechtung. Das eine und dasselbe Wort, aber es kann unterschiedliche Bedeutungen haben. Wenn wir zum Beispiel beten, führe uns nicht in Versuchung im Vater unser, dann ist damit gemeint, dass wir der Sünde gerade nicht nachgeben, dass wir nicht das Böse anfangen zu lieben. Und wenn Jakobus davon spricht, dass wir uns freuen sollen über Versuchungssituationen, dann meint er damit, dass wir wachsen können in einer Versuchungssituation, wenn wir der Versuchung nicht nachgeben. Also es ist ganz normal, dass ein Kind Gottes in Versuchung gerät und David kommt in Versuchung. Er ruft seine Knechte. Sie sollen herausfinden, wer diese Frau ist. Er bekommt die Antwort, es ist Bathseba, die Tochter Eliams, verheiratet mit Uria. Und so schickt dann David seine Soldaten nochmal hin, um sie zu holen. Und dann steht sie in ihrer Schönheit plötzlich vor ihm. Und jetzt kommt dieser Moment, wo er genau weiß, das, was ich jetzt mache, ist falsch. Und er lädt sie ein, die Nacht bei ihm zu bleiben. Am nächsten Tag geht sie wieder nach Hause, so als ob nichts geschehen wäre. Aber es war etwas geschehen. Kann man natürlich sagen, ist ja nicht so schlimm, hat ja keiner mitbekommen. Gottes Wort sagt uns was anderes. Gott hat es mitbekommen. Und wir lesen dort, dass es Gott missfiel, was David getan hat. Und auch vor Menschen konnte der große König seine Missetat nicht verbergen. Bathseba wurde nämlich schwanger und ihr Mann war ja weit weg an der Front im Kampf. Und jeder würde wissen, also das kann irgendwie nicht stimmen. Von wem stammt das Kind? Nur wenn Uria, der Mann, sterben würde, könnte David Bathseba heiraten. Aber Uria stirbt nicht so schnell, der ist nämlich ein sehr, sehr guter Kämpfer, einer der Besten im Heer des Königs. Und deshalb entwickelt der David, und da sehen wir, wie schlimm so eine Versuchung sein kann, er entwickelt eine ganz finstere Idee. Er schickt einen Brief an seinen Verteidigungsminister und er sagt ihm dort in dem Brief, ich fasse zusammen, schicke Uriah dorthin, wo ganz schwer gekämpft wird und dann ziehe unsere Truppen zurück, sodass er alleine ist und umgebracht werden kann. Also im Kampf stirbt. Und so kam es. Uriah fiel im Kampf für seinen König und für David war der Weg frei, Bathseba zu heiraten. Doch eine furchtbare Geschichte, oder? Richtig gruselig. Nebenbemerkung, es ist hilfreich, dass die Bibel nicht nur Heldengeschichten übermittelt, sondern auch solche Geschichten in Gottes Wort drinstehen. David hat seine Macht missbraucht. Er hat Ehebruch begangen. Und um das alles noch zu verstecken, begeht er ein noch größeres Unrecht. Er sorgt für den Tod eines treuen Dieners und Soldaten aus seiner Mannschaft. Aber er ist ja König. Er kann ja machen, was er will. Er steht souverän über dem Gesetz, oder? Die Bibel sagt uns, Gott schaut ins Verborgene. Und viele Ausleger gehen davon aus, dass David diese Versagenserfahrung in zwei berühmten Liedern verarbeitet hat. Das ist einmal der Psalm 51, wo er besingt, wie er zur Sündenerkenntnis kommt und umkehrt. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir, so schreibt er dort. Und dann haben wir noch den Psalm 32, da ist es nicht so ganz klar, ob sich das auf diese Geschichte bezieht, aber indirekt auf jeden Fall. Wir haben den Psalm übrigens heute im Morgengottesdienst schon gehört beim Sündenbekenntnis. Dort verarbeitet David seine Erfahrung mit der Sündenlast. Was meine ich damit? Er schreibt, denn da ich es verschweigen wollte, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen, denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete. So formuliert er das. David wollte seine Sünde verstecken vor anderen, vor sich selbst, vor Gott. Doch die Sünde lastete schwer auf ihm und sie manifestierte sich sogar psychosomatisch. Ja, sie hat sich sozusagen in den Leib hinein vervielfältigt, denn es heißt, er hatte leibliche Beschwerden aufgrund der verdrängten Sünde. Es heißt ausdrücklich, dass Gottes Hand auf ihm lag. Sünde zerstört Beziehungen. Die Beziehung zu Gott, die Beziehungen untereinander. Wenn ihr das mal testen wollt, ein Vorschlag, ein Tipp von mir, belügt mal euren besten Freund oder eure Ehefrau eine Woche lang. Ihr werdet die Erfahrung machen, das funktioniert nicht. Das belastet die Beziehung. Da kommt etwas völlig aus dem Ruder. Wenn wir uns gegenseitig belügen, wird die Beziehung zerstört. Sie wird toxisch. Und das belastet auch die Beziehung zu uns selbst. Die Sünde kann das Innenleben eines Menschen so quälen, dass er es kaum noch aushält. Das ist die Erfahrung, die David hier beschreibt. Und das, was er im Psalm 32 als eigene Erfahrung vermittelt, das lesen wir auch im Buch der Sprüche, das sein Sohn geschrieben hat, Salomo, im Kapitel 28, Vers 13. Und das ist der eigentliche Lehrtext für heute Abend. Da heißt es, wer seine Missetat leugnet, dem wird's nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Ich habe drei kurze Punkte dazu. Erstens, wenn wir versuchen, Sünde zu verdecken, dann deckt Gott sie auf. Das ist ein Thema, über das heute nicht so gerne gesprochen wird. Wir reden immer gern darüber, ja, Gott ist ein Gott der Liebe, der irgendwie alles verzeihen kann. Letztlich werden alle von ihm angenommen und geliebt. Und er kriegt das Problem der Sünde schon auf seine Art und Weise irgendwie in den Griff. Aber die Bibel sagt etwas anderes. Sie macht unmissverständlich klar, dass Sünde, an der wir festhalten, eines Tages ans Licht kommen wird. Und selbst wenn wir es schaffen, das Böse vor anderen Menschen zu verstecken, und manchen gelingt das ganz gut, wird es irgendwann offenbar werden. Zum Beispiel 2. Korinther 5, Vers 10, da heißt es, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch das Leben gewirkt hat, es sei gut oder böse. Oder 1. Timotheus 5, Vers 24, bei einigen Menschen sind die Sünden offenbar und sie gehen ihnen zum Gericht voran, bei einigen werden sie aber danach erst offenbar werden, also im Gericht. Also er sagt mit anderen Worten, ja, Menschen können es schaffen, diese Dinge unter den Teppich zu kehren, so dass niemand etwas mitbekommt. Aber es kommt der Tag vor dem Richterstuhl Christi, da wird es alles offenbar werden, da wird es ans Licht gebracht. Das ist unter anderem etwas, was wir im apostolischen Glaubensbekenntnis sagen. Von dort, also er sitzt zur Rechten Gottes und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und wie lautet das Urteil über die Sünde? Das erklärt die Bibel an ganz vielen Stellen, natürlich ganz besonders bei Paulus, der uns sagt, die Antwort, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Sünde zerstört geistliches Leben, Sünde zerstört eine freundliche Beziehung zu Gott. Die Bibel nennt Menschen, die willentlich an der Sünde festhalten, Feinde Gottes. Gottes Wort ist an diesem Punkt sehr, sehr klar. Ich habe mal einen Text noch mitgebracht aus dem 2. Thessalonikerbrief, im 1. Kapitel. Da heißt es folgendermaßen: Am Tag des Gerichts, wenn der Herr Jesus offenbart wird vom Himmel her mit den Engeln in seiner Macht in Feuerflammen, dann wird Gott Vergeltung üben an denen, die ihn nicht kennen und die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Die werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn her und von seiner herrlichen Macht. Also halten wir fest, wer Sünde leugnet, wird keinen Erfolg haben. So kann man diesen Vers, Sprüche 28, Vers 13, auch übersetzen. Oft wird das schon in diesem Leben offenbar, weil die Frucht der Sünde ist Verderben. Aber selbst dann, wenn wir es schaffen, das im Hier und Jetzt zu verschleiern, wird es im Endgericht offengelegt. Der zweite Punkt, wenn wir Sünde offenlegen, deckt Gott sie mit vergebendem Erbarmen zu. Es gibt ja einen weit verbreiteten Vorwurf an uns Christen, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, zum Beispiel im One Bookshop, wenn ihr mit Leuten im Gespräch seid, der lautet: Ihr Christen, ihr seid kluge Leute, ihr redet den Menschen zuerst Schuld ein, dann bietet ihr Vergebung an und so bindet ihr die Leute an die Kirche. Ich brauche das nicht. Ich lasse mir keine Sünde anreden und deswegen brauche ich keine Vergebung. Aber ist das wirklich so? Gehört nicht Schuld zu den Grunderfahrungen des Lebens, sowie auch Angst und Sorge? Warum gibt es denn in allen Kulturen Gerichte, wo man über Schuld und Unschuld verhandelt? Die christliche Botschaft redet Menschen nicht Angst und Schuld ein. Sie antwortet auf Angst und Schuld, die schon da ist. Und sie liefert eine tiefere Analyse. Das Schuldigwerden, so sagt die Bibel, hat etwas mit unserer Rebellion gegen Gott zu tun. Das Böse ist unter uns, weil wir Gott nicht vertraut haben. Und deshalb können wir es jeden Tag und jede Nacht im Fernsehen bestaunen und sogar im eigenen Leben finden. Eine andere Frage, die uns Christen oft gestellt wird, lautet: Ja, was ist eigentlich das Gute am Evangelium? Nun, das Gute am Evangelium ist, dass Gott selbst einen Ausweg geschaffen hat. Dass er einen Weg gefunden hat, um Gottlose freizusprechen, um sie in die Freiheit zu führen. Schauen wir uns das kurz an. Im zweiten Teil heißt es: Wer sie aber die Sünde bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Und auch diese Wahrheit stellt die Bibel ganz unmissverständlich
heraus. Zum Beispiel in Römer 6, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes ist aber das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Und hier nähern wir uns dem Kern des Evangeliums. Jesus Christus wurde für uns zur Sünde gemacht, damit alle, die an ihn glauben, vor ihm gerecht werden. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 21, denn der, der ohne jede Sünde war, den hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm, mit Christus, die Gerechtigkeit bekommen, die vor Gott bestehen kann. Gott, der Vater, hat seinen Sohn zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, die der Heiligkeit Gottes entspricht. Und das ist der Grund, warum Jesus sterben musste. Jesus hat unsere Sünde auf sich genommen, damit wir das Leben haben können. Die gerechte Strafe, die du und ich für unsere Rebellion verdient haben, die hat Jesus freiwillig auf sich genommen. Und jeder, der ihm glaubt, der ihm vertraut, der bekommt Anteil an dieser austeilenden Gerechtigkeit. Deshalb gilt, wer an Jesus glaubt, der wird nicht gerichtet, weil Jesus für ihn durch das Gericht gegangen ist. Warum fällt uns das so schwer, diese gute Nachricht zu glauben? Zwei Gründe will ich mal nennen. Es ist einmal der Stolz. Wir wollen so gern die Dinge selbst in den Griff bekommen. Wir wollen das so gern selber klären. Aber genau das können wir nicht klären. Da muss Gott von oben kommen und eine Lösung schaffen. Und dann ist eben zweitens dann noch die Scham. Wir schämen uns oft davor, unseren Schmutz vor Gott offen zu legen. Und möglicherweise sind wir sogar überzeugt davon, dass unsere Sünde für Gott zu groß ist, dass er uns nicht vergeben kann wie anderen. Und wenn es dir so geht, dann hör jetzt genau zu. Das größte Versprechen der Menschheitsgeschichte war die Kreuzigung von Jesus auf Golgatha vor rund 2000 Jahren. Der einzige Mensch, der ohne Sünde war, wurde in einem völlig ungerechten Verfahren zu einer Strafe verurteilt, die nur der schlimmste verfluchte Verbrecher bekommen kann. Er wurde am Kreuz ermordet. Das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Aber es gibt eben ein Aber, und das zeigt, wie groß Gott ist. Gott ist so groß, dass er aus diesem ungeheuerlichen Verbrechen die größte Rettungstat der Menschheitsgeschichte vollbringt. Er wendet das größte Übel in den größtdenkbaren Segen. So ist Gott. Und wenn du denkst, dass deine Situation für Gott nicht lösbar ist, dann lass dir sagen, wenn Gott solche Dinge so regelt, dann bekommt er auch deine eigene Not. Die bekommt er in Griff. Er ist groß genug, um mit deinem Leben und mit deiner Not fertig zu werden. Ich komme zum dritten Punkt, der letzte Punkt. Echte Umkehr erkennen wir daran, dass Jesus unser Verhalten ändert. Sprüche 28, Vers 13 erklärt uns, auch was die Kennzeichen einer aufrichtigen Umkehr sind. Also oft, Luther hat mit Buße übersetzt, mit dem Begriff können wir gar nicht mehr so viel anfangen. Ja, wir denken vielleicht an Bußgeld. Gemeint, man kann das auch so übersetzen, ist Umkehr. Und zu dieser Umkehr gehört eine doppelte Handlung. Einmal loben und ehren wir Gott, indem wir mit unserer Sünde zu ihm kommen und bekennen, dass nur er allein uns retten kann. Und mit diesem Vertrauen gekoppelt ist auch eine reuevolle Umkehr. Wir können das so sehen wie zwei Seiten einer Medaille. Wir sind bereit, die Sünde zu lassen. Wir sind bereit, umzudrehen, in eine andere Richtung zu gehen, in eine andere Richtung zu leben. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Gewissensbissen und einer reuevollen Umkehr. Judas zum Beispiel, als er Jesus verraten hat, der hatte Gewissensbisse und er hat sich dann erhangen. Und Simon Petrus, als er den Herrn verleugnet hatte, dreimal weinte er bitterlich und er empfand Reue und er kehrte um. Der Sünder mit Gewissensbissen, der eilt weg von Christus. Und der reumütige Sünder, der flieht hin zu Christus und er empfängt göttliche Barmherzigkeit. Ich komme zum Schluss. Die meisten von uns wissen, wie die Geschichte von David und Bathseba weitergegangen ist. Der Prophet Nathan konfrontierte den König mit seinem Unrecht und David erkannte seine Sünde. Er sagt wörtlich, ich habe gesündigt. Und darauf antwortet Nathan, und das ist, da steckt etwas ganz Wichtiges drin, er sagt, deshalb hat der Herr deine Sünde vergeben, du musst nicht sterben. Gott ist ein Gott der Liebe und deshalb vergibt er gern, wenn wir zu ihm kommen. Und wenn wir mit unserer Sünde bei uns bleiben, wenn wir sie verstecken, dann rauben wir Christus die Freude, uns zu vergeben. Und auch wenn du Christ bist, kann es geschehen, dass du immer wieder in Sünde fällst. Aber du darfst zu Gott kommen, du darfst um Vergebung bitten, wieder und wieder. Wenn du es ernst meinst, dann vergibt er dir gern. Übrigens, David musste trotz der erfahrenen Vergebung mit den Folgen, mit den konkreten Folgen seiner Sünde leben. Ihr wisst, dass sein Sohn gestorben ist. Und viele von uns kennen diese Erfahrung. Es gibt Dinge, die können wir nicht rückgängig machen, auch wenn wir Vergebung empfangen haben. Und manche von uns tragen Narben, bleibende Narben. Und trotzdem bringt die Vergebung eine unvorstellbare Befreiung, weil die Beziehung zu Gott, dem Vater, wieder befriedet ist. Sie ist wiederhergestellt. Wir gehören zu Gott, wir sind seine Kinder. Der Vater liebt uns. Und der Vater liebt uns mit unseren Narben. Und er züchtigt uns hin und wieder. Aber eben nicht, um uns zu verstoßen, sondern weil er uns liebt, weil er möchte, dass wir erwachsen werden, dass wir reifen. Wer Vergebung in Anspruch nimmt und lässt, der erfährt Glück. So heißt es wörtlich im Psalm 32. Glückselig ist der, dem die Übertretung abgenommen ist, dem die Sünde zugedeckt ist. Glückselig ist der Mensch, dem Jahwe die Verfehlungen nicht zurechnet. Was tust du mit deiner Sünde? Du kannst sie verheimlichen, aber du wirst letztlich damit keinen Erfolg haben. Oder du kannst damit zu Gott kommen. Erzähl ihm alles, schütte dein Herz vor ihm aus. Er vergibt dir gern. Ich bete noch. Himmlischer Vater, wir danken dir für deinen Sohn, durch den du uns aus der Finsternis ins Licht hinein gerufen und gestellt hast. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist, der uns erleuchtet und uns stark macht, deinen Willen zu suchen, zu verstehen und auch zu tun. Und wir danken dir für dein Wort, das uns mitten in unserer gottvergessenen Welt anspricht und zeigt, wohin wir gehen sollen. Wohin sollen wir gehen, wenn nicht zu deinem Sohn Jesus Christus? Herr, ich bitte für diejenigen unter uns, die Jesus noch nicht persönlich kennen, dass du ihre Augen, die Augen ihres Herzens erleuchtest, damit sie Christus sehen und bestaunen können. Und ich bitte dich auch für uns, die wir Jesus nachfolgen, lass dein wunderbares Evangelium unsere Herzen in Bewegung setzen, damit wir uns nicht wie Rosse und Maultiere benehmen, die ohne Verstand sind, sondern die gerne zu dir kommen, auch mit unserer Schuld. Danke. Amen.